Ich war total fasziniert, wie viele verschiedene Klimazonen es hier gibt, wie viele Ökosysteme, wie viel schöne Natur und wie unterschiedlich es auch ist. Also von Wüste bis zum schneebedeckten Bergen, wo man Skifahren kann, gibt es ja hier wirklich alles. Tropische Regenwälder, kalte, kühle, temperierte Regenwälder, wie wir sie hier unten haben, wo ich lebe. Und das hat mich wirklich, die Natur hat mich eigentlich vor allem nach Australien gezogen.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Staffel von Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolas Kreuter und damit auch zurück aus der Winterpause. Ich hoffe, du hattest bisher einen erfolgreichen und guten Start ins neue Jahr und bist immer noch voll motiviert und positiv auf alles, was uns in den nächsten Monaten erwartet. In Sachen Podcast kannst du dich auf jeden Fall auf viele spannende neue Episoden freuen. Es geht in Länder, die wir bisher noch nicht hatten. Es gibt natürlich weiter spannende Update-Folgen von ehemaligen Gästen. Und es gibt natürlich auch sehr interessante Geschichten von Menschen, die ihr altes Leben hinter sich gelassen haben, um in der Ferne noch einmal neu zu starten. Wenn du hier gerade jetzt neu dabei bist, dann abonniere unbedingt meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich auch immer über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple oder Spotify. Damit versüßt du mir den Start in 2025. Und ich weiß nicht, ob du dir Vorsätze für dieses neue Jahr gemacht hast. Ich persönlich halte ja eher wenig von solchen Vorsätzen, weil sie meistens nach ein paar Wochen wieder vergessen sind. Aber wenn es einen Vorsatz gibt, den ich super finde, dann ist es der: Sag zu mehr Dingen Ja als Nein. Denn auch die heutige erste Folge im neuen Jahr zeigt einmal mehr, dass man einfach mal Dinge tun sollte, die man vorher noch nicht getan hat. Einfach mal Neues ausprobieren, neue Menschen kennenzulernen, die dann das eigene Leben möglicherweise komplett verändern. Jetzt bist du bestimmt gespannt, worum es heute geht. Wir starten in die neue Staffel und reisen mit den Ohren jetzt von Europa ans Ende der Welt. Es geht nach Australien.
Mein Podcast.
Ja, dieser Kontinent ist bekannt für seine vielfältigen Landschaften, Klimazonen und Tierwelten. Angefangen von den roten Wüsten im Outback mit den Kängurus bis zu den Surf- und Tauchspots, dem Great Barrier Reef und natürlich auch den großen Küstenstädten wie Sydney und Melbourne. Mit einer Fläche von rund 7,7 Millionen Quadratkilometern ist Australien 22 Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 27 Millionen Einwohner. Wenn du da also was hast, dann ist es Platz. Die meisten Menschen leben übrigens entlang der Küsten, genauso wie mein heutiger Gast. Das ist heute Esther Gonstalla. Sie ist seit über 2 Jahren in der Nähe von Melbourne direkt an der malerischen Great Ocean Road zu Hause. Diese berühmte Küstenstraße bietet nicht nur atemberaubende Blicke auf den Ozean, sondern ist auch ein Symbol für die unberührte Natur und die Abenteuerlust, die Australien zu bieten hat. Esther ist übrigens als digitale Nomadin ursprünglich nach Australien gekommen und geblieben. Was eine Wanderung an der Westküste damit zu tun hat und wie ihr Leben heute aussieht, das besprechen wir jetzt. Dazu gibt es auch viele Tipps, wenn du zum Beispiel auch nach Australien auswandern möchtest. Aber wir starten jetzt in die Folge. Herzlich willkommen. Hallo Esther.
Hallo Nikolas. Vielen Dank für die Einladung.
Schönen guten Abend, bei mir ist guten Morgen. Bei dir eben, wenn du jetzt aus dem Fenster schaust, wird es dunkel sein, aber was siehst du, wenn es da tagsüber ist?
Ist tatsächlich noch ein bisschen hell, ein bisschen Licht ist noch zu sehen. Ich schaue in meinen Garten rein, sehe erst eine Holzterrasse und dann ganz viele große Bäume, in denen sich jetzt die Papageien zum Schlafen hingelegt haben. Wir haben hier bestimmt 8 verschiedene Papageienarten. Die waren gerade noch sehr, sehr laut. Und jetzt sind sie alle zum Schlafen.
Ja, das ist voll cool. Also das heißt, wir haben so in den Städten Tauben und du hast Papageien, die im Garten sind.
Ja, auch richtig große. Also Königspapageien sind dabei, Kakadus, die weißen mit dem gelben Kamm obendrauf, die schwarzen Kakadus, das sind die größten, also verrückt, ja.
Ja, cool. Ja, ich habe das kurz in der Einleitung gesagt, du lebst an der Great Ocean Road. Ich war noch nie da. Ich stelle mir das so vor, ist das so ein bisschen ähnlich wie die Route 66?
Kann man sich so, ja, kann man so ein bisschen vielleicht, Route 66 kann man vielleicht eher mit dem Highway 101 vergleichen, von San Francisco nach L.A., wenn man jetzt einen amerikanischen
Küste,
Vergleich
ja.
hat, genau. Das ist eine ganz schöne Küstenstraße, die sich an einem Ozean entlang schlängelt. geht hoch und runter, steil Klippen entlang, durch den Wald, wo man nach oben guckt, wo oft Koalas drin sitzen in den Bäumen. Also sehr, sehr bewaldeter Nationalpark, der 250 Kilometer lang ist, Otway National Park. Und wir sitzen sozusagen mit unserem kleinen Dorf Anglesey, wo ich lebe, direkt am Anfang der Great Ocean Road, also von Melbourne aus am Anfang und auch am Anfang von diesem Great Otway National Park, der quasi 100 Meter von meinem Haus anfängt.
Wow, also das heißt, du bist relativ doch nah zu Melbourne, aber trotzdem eben mitten in der Natur.
Genau, ja, man fährt tatsächlich nur eine Stunde 15 Minuten nach West Melbourne. Melbourne ist aber riesig lang, also zur anderen Seite Melbournes würde man 2,5 Stunden fahren zum Beispiel. Es ist schon eine sehr langgestreckte Metropole.
Also wie du da gelandet bist, dazu kommen wir später. Du hattest mir eine E-Mail geschickt und darin geschrieben, dass du seit 2013 schon als digitale Nomadin in der Welt unterwegs bist. Erstmal, wie kam es dazu? Ich schätze mal, du hattest vorher ja wahrscheinlich eine Festanstellung in Deutschland und wir haben vorhin im Vorgespräch ja gesprochen, du hast ja mal geguckt, wann du genau los bist. Das steht auch wohl in deinem Kalender drin, wann du eben als digitale Nomadin gestartet bist. Wie kam es dann eben zu dieser Entscheidung?
Ja, also das war tatsächlich so, dass ich angefangen hatte zu surfen. Und da man das in Deutschland nicht kann, also naja, es gibt so ein bisschen Surf auf Sylt, aber halt nicht so wirklich, bin ich dann längere Zeit, mal für einen Monat habe ich mich eingebucht in Frankreich, an der Atlantikküste in einem kleinen Dorf und wollte eigentlich auch mal nicht arbeiten, weil ich war freiberuflich tatsächlich tätig als Grafikerin und habe auch Bücher geschrieben schon in Deutschland, bevor ich los bin. Während des Urlaubs, ich hatte meinen Laptop dabei, kam dann doch ein Auftrag und ich dachte, ach, die kann ich jetzt nicht absagen, war ein großer Kunde und habe dann die Hälfte meines Urlaubs gearbeitet von dort aus. Und da hat es bei mir quasi Klick gemacht, da habe ich gemerkt, oh, ich kann hier am Strand leben, morgens surfen gehen, tagsüber arbeite ich, abends gehe ich auch nochmal surfen und mein Kunde in Deutschland hat das gar nicht gemerkt, dass ich jetzt hier in Frankreich sitze.
Das heißt, du musstest dann bei den Calls wahrscheinlich immer eine ruhige Ecke suchen, wo man nicht das Meeresrauschen im Hintergrund gehört hat.
So in etwa. Ja, ich war schon 500 Meter vom Strand entfernt, also das ging. Okay. Aber genau, und so hat es dann angefangen, bin ich einfach statt einem Monat in Frankreich, bin ich 6 Monate dort geblieben. Also ich habe einfach in Deutschland auch ziemlich viel noch laufen lassen. Ich hatte noch eine Wohnung und ein Büro da gemietet. Das habe ich so nach und nach abgemeldet. Aber ich war mir überhaupt nicht vorbereitet darauf. Und es war tatsächlich eine ganz spontane Entscheidung, dass ich jetzt einfach mal weiterreise.
Was war das gerade für eine Erfahrung am Anfang? Also weil wahrscheinlich nicht dieses erste Aha-Erlebnis, ich kann ja am Strand arbeiten und dann aber wirklich dieses permanent unterwegs sein, auch woanders leben. War das so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich habe es mir tatsächlich vorher gar nicht so richtig vorgestellt, glaube ich. Also ich bin schon sehr viel gereist vorher auch. Während des Studiums bin ich immer wieder nach Island zum Beispiel. Ich bin in Indien gewesen, viel in den USA, Kanada rumgereist und habe dort auch gelebt. Als ich 16 war, hatte ich ein Jahr einen USA-Austausch gemacht. Und von daher war für mich das Reisen war eh schon so irgendwie ein ganz normaler Bestandteil meines Lebens. Und als ich dann da in Frankreich ankam, ja, habe ich tatsächlich gemerkt, oh, es gibt auch noch eine andere Art zu leben und währenddessen zu arbeiten. Also mit der Freiberuflichkeit, es bucht mich halt keiner, um in meinem Büro in Hamburg zu sitzen. Es bucht tatsächlich mich jemand, um Infografiken für ihn zu erstellen und das kann ich von überall aus. Also.
Ja, aber trotzdem, ne? 2013 war ja schon noch eine andere Zeit, wo das aber wahrscheinlich schon eher noch ungewöhnlich war. Das heißt, du hast aber trotzdem deine Kunden behalten können, hast gut Geld verdient und konntest dir damit so das digitale Nomadenleben leisten.
Genau, ja. Also es war tatsächlich auch so, dass ich während des Reisens immer mehr Kunden gewonnen habe, ohne dass ich irgendwas dafür getan hätte, außer dass ich halt einfach konsequent weiter Infografiken gestaltet habe und weiterempfohlen wurde von anderen Leuten. Also einfach durch Weiterempfehlungen habe ich immer weitere Kunden bekommen und konnte dadurch immer weiter reisen, von Frankreich dann nach Peru, dann nach Martinique, Kanada, später dann wieder zurück nach Frankreich, wo war ich, in Südkorea, Australien.
Ja. Genau, Australien. Lass uns doch mal da ansetzen, weil eben du lebst ja seit 2022 fest in Australien. Du warst eben auch da unterwegs als digitale Nomadin. Was ist dann passiert? Was quasi deine Karriere als digitale Nomadin jäh gestoppt hat?
Also nicht sofort gestoppt, aber so ein bisschen. Ich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt auf Reisen. Ich kam gerade in Perth an, an der Westküste Australiens und hatte mit meiner Tante sozusagen einen Haus-Swap gemacht. Sie hatte meine kleine Wohnung, die ich untervermietet hatte in Deutschland, hat sie für den Winter über bekommen und ich habe ihr Häuschen im Süden von Perth bekommen. Mir ist eigentlich ziemlich schnell klar geworden, oh, ich kann hier gar nicht bleiben, weil ich kann hier gar nicht so richtig gut surfen. Und ich war sozusagen schon nach 2 Wochen auf der Suche nach einem Campervan und hatte schon überlegt, wie komme ich hier weg? Ich muss weiter reisen. Und da hatte ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, der gerade mit dem Campervan einmal um Australien rumfuhr. Australier aus Geelong, also bei Melbourne, ist er aufgewachsen. Genau. Mhm.
Wo lernt man und wie lernt man Australien am besten kennen?
Ja, also tatsächlich habe ich mir überlegt, ich wollte gerne eine lange Wanderung machen, den Cape-to-Cape-Hike. Der geht 150 Kilometer entlang der Küste und habe jemanden gesucht, mit dem ich das machen kann. Und habe dann zufällig auf irgendeiner Facebook-Gruppe, so Outdoor-Facebook-Gruppe, bin ich zufällig auf Craig gestoßen, der in der gleichen Woche diese Wanderung machen wollte. Aber in für mich unbegreifbaren 5 Tagen wollte er diese 150 Kilometer wandern, wo ich dachte, wow. Oh Gott, das schaffe ich nie im Leben.
Was, 150 Kilometer in 5 Tagen? Der wird 30 Kilometer am Tag. Ja. Okay, gut, das muss aber relativ flach sein.
Genau, auch noch auf Sand.
Oder auf Sand?
Nee, naja, es ist flach, aber auf Sand. Es geht hoch und runter über die Sand, über Sanddünen. Also sehr, sehr viel im tiefen Sand auch. Und dann natürlich mit dem Backpack, einem großen Rucksack mit Zelt und Essen für eine Woche, also für 5 Tage. So habe ich ihn kennengelernt, aber unter anderem habe ich ihn auch überhaupt erst getroffen, weil ich sagte, ja, ich wollte jetzt kajaken gehen von Fremantle nach Perth, sind 30 Kilometer, wollte ich kajaken und da meinte er, ach witzig, wollte er am nächsten Tag tatsächlich auch machen, hatte auch einen Kajak und sich mit Freunden treffen. Und so haben wir uns auf dem Swan River in Perth zum ersten Mal getroffen, im Kajak.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr zusammengekommen seid?
Ja, bei der Wanderung. Das war dann so 3 Wochen später. Okay. Zwischendurch waren wir auch noch 3 Tage auf einer auf einem Kajak-Trip, den Blackwell River sind wir runtergepaddelt und sind noch surfen gegangen zusammen und haben dann festgestellt, okay, wir haben ziemlich viel gemein. Das wäre irgendwie komisch, wenn wir jetzt nicht zusammenkämen, so ungefähr.
Sehr gut. Hast du dann Australien nochmal für längere Zeit verlassen oder bist du direkt dann da geblieben?
Nee, wir waren dann tatsächlich gemeinsam nochmal unterwegs. Mein Mann ist ein Fahrradverrückter, der macht Radtouren und ist schon das Jahr, bevor er mich kennengelernt hat, von Florida nach Alaska geradelt.
Wow.
Die Tour sollte eigentlich dann noch weitergehen. Er wollte so eine große Tour Nordamerikas machen, also von Alaska dann runter nach Mexiko entlang der Westküste, dann hoch nach Neufundland, schräg übers Land, und dann wieder runter nach Miami. Und da er das nicht machen konnte, weil er krank geworden ist zwischendurch, hat er gesagt, ja, hast du Lust, mit mir die Tour fertig zu fahren? Und ich war aber gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben und habe mir gedacht, nee, ich kann ja nicht radeln 8 Stunden am Tag und dann noch ein Buch schreiben. Und dann haben wir es irgendwie immer gedacht, warum nicht? Ich kaufe mir einen Campervan und wir machen die Tour quasi parallel. Manchmal macht jeder so sein Ding. Und so sind wir dann insgesamt 3 Jahre durch Nordamerika geradelt und gefahren mit dem Campervan, während der Pandemie auch noch. Und mussten immer mal wieder aus dem Land ausreisen, mal nach Costa Rica, mal haben wir nach Karibik gelebt auf einer Insel, auf Antigua und Barbados. Sind auch mal nach Deutschland zurück, als es so gar nicht ging. Man musste immer mal wieder ein- und ausreisen. Aber von daher, wir sind dann schon immerhin noch 3 Jahre zusammen weitergereist. So im Prinzip das digitale Nomadentum fortgeführt.
Sag mal, aber dazu gibt's kein Buch, ja?
Noch nicht.
Ja, aber dann kam es ja zur Entscheidung, eben 2022 nach Australien zu gehen.
Genau.
War das auch die Region, wo dein Mann herkommt? Oder warum habt ihr euch dafür entschieden, eben südwestlich von Melbourne Zelte zu schlagen?
Genau, tatsächlich ist er hier aus der Region, ist hier aufgewachsen. Und da wir beide surfverrückt sind und wir leben hier an der Surf Coast mit wirklich unglaublich vielen Surfspots, aber nicht so vielen Menschen wie an der Ostküste, wo es halt auch viele Surfspots gibt, aber auch viel, viel mehr Menschen leben, haben wir uns hierfür entschieden, weil es hier einfach ja super schön ist. Er hat noch alte Freunde, Familie, die hier lebt. Genau.
Jetzt, wenn man so viel eben gereist ist und 10 Jahre als digitale Nomadin gelebt hat, fiel dir das schwer, da eben quasi Wurzeln zu schlagen? Oder war es klar, okay, hier bleibe ich jetzt erstmal?
Nee, tatsächlich. Also ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen nach einer Homebase gesehnt, nach einem Platz, wo ich immer mal zurückkommen könnte, und hatte nach 10 Jahren tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich doch gerne mal wieder irgendwo zu Hause fühlen möchte. Und es ist halt doch ein ganz anderes Gefühl, wenn man irgendwo auf unbefristete Zeit was mietet oder wohnt, als vorher hatte ich hier und da auch mal irgendwo für 6 Monate in Französisch-Polynesien auch mal 1 Jahr ein Haus gemietet, aber es war halt immer auf befristete Zeit. Und man fühlt sich dann halt nicht so angekommen und so ruhig quasi innerlich auch. Und das hatte ich dann schon so ein bisschen vermisst, ja.
Weil du jetzt ja so viele Länder gesehen hast und an so vielen Orten gelebt hast, jetzt vergleichsweise eben da, wo du heute lebst, klar, Surfspot, eben passt zum Hobby, aber was reizt dich so an dieser Region oder an dem Land Australien, wo du sagst, das macht das so lebenswerter?
Ja, also im Prinzip, ich bin gleich im ersten Jahr, als ich noch ein Touristenvisum hatte und rumgereist bin, bin ich von Perth nach Melbourne und dann die Ostküste hoch bis ein bisschen weiter nördlich von Brisbane. Habe also schon relativ viel gesehen gehabt und ich war total fasziniert, wie viele verschiedene Klimazonen es hier gibt, wie viele Ökosysteme, wie viel schöne Natur und wie unterschiedlich es auch ist. Also von Wüste bis zum schneebedeckten Bergen, wo man Skifahren kann, gibt's ja hier wirklich alles. Tropische Regenwälder, kalte, kühle, temperierte Regenwälder, wie wir sie hier unten haben, wo ich lebe. Und das hat mich wirklich, die Natur hat mich eigentlich vor allem nach Australien gezogen. Und auch die unglaublich freundlichen Menschen.
Ja, zu denen kommen wir gleich. Noch zur Tierwelt. Viele sind ja so ein bisschen abgeschreckt von, also ich war nur einmal in Australien, das war so in Sydney und um Sydney herum. Und ich war schon sehr geflasht, was da für Tiere unterwegs sind. Weil ich kam mir manchmal vor wie so in so einem kleinen Jurassic Park, weil das ja schon was komplett anderes ist. Wie hast du das erlebt? Ich meine, vorhin die Papageien hast du erwähnt, aber so eben dieses Leben mit den Tieren ist ja schon noch was anderes, auch gerade Schlangen, Spinnen und so weiter.
Ja, also deshalb habe ich auch meinen Mann kennengelernt, weil ich ursprünglich nicht alleine auf diese Wanderung gehen wollte, damit ich nicht die Erste bin, die auf die Schlange tritt. Und dann hat er mich auch tatsächlich einmal davon abgehalten, auf eine Schlange zu treten, die auch wirklich schon ihren Kopf oben hatte und uns angefaucht hat sozusagen. Es war eine Tiger Snake. Oh. Also es war schon gleich total interessant, ja, von den Vögeln erstmal die ganze Geräuschkulisse, was man so hört. Hier gibt's Possums, die nachts über das Dach laufen zum Beispiel. Das ist total normal, dass man halt nachts so ein Tier hört, was über das Dach läuft. Dann man sieht ab und zu beim Wandern mal Schlangen, aber sehr, sehr viel weniger, als ich vorher dachte. Also in den insgesamt 3 Jahren, die ich jetzt in Australien verbracht habe, habe ich vielleicht 6 Schlangen gesehen und ich bin echt viel unterwegs draußen in der Natur.
Und diese riesengroßen Spinnen zu Hause, hast du die auch?
Nee, überhaupt nicht. Also hier, wo wir wohnen, oh, Hintergrund, lachen gerade die Kookaburras. Hier, wo wir wohnen, gibt es wirklich nur ganz kleine Spinnen und auch sehr wenige. Also in den 2 Jahren, die ich jetzt in diesem Haus gelebt habe, hier habe ich vielleicht 5 Spinnen gesehen. Im Haus und draußen sieht man so gut wie keine. Also da müsste man schon Spinnenexperte okay. sein und nach einer suchen. Es ist hier gar nicht so das warme Klima bei uns. Wird auch im Winter mal kalt. 10 Grad kann man im Winter haben. So, das ist hier halt nicht so wie in den Tropen, wo es halt echt viele Spinnen gibt. Also das haben wir hier so gar nicht.
Ja, ich finde, ich erinnere mich immer noch, wie ich in Sydney auf so einer Parkbank sitze und ein Sandwich esse. Und da kommt da so, der sah aus wie ein großer Storch. Aber nur noch irgendwie noch ein bisschen breiter und so und läuft auf mich Ibis. Zu. Und du merkst irgendwie, und ich merke irgendwie, der will mein Sandwich und so. Und das ist schon irgendwie strange, wenn so ein großes Tier ja. auf dich zukommt, was überhaupt keine Scheu hat und so. Und du sitzt da und denkst irgendwie, sag mal, was will der jetzt? Geh weg. So. Und so, weil in Berlin oder so, ja. du kennst ja nur, dass Tauben kommen oder Krähen oder irgendwie ein paar Spatzen oder so. Aber wenn da plötzlich so ein großer Storch auf dich zukommt, das ist schon irgendwie ungewohnt.
Definitiv. Die nennen wir hier Bin Chicken übrigens.
Okay.
Die hüpfen nämlich immer in die Mülltonnen rein und ja. picken in den Mülltonnen rum.
Ja, oder auch die Wombats nachts.
Kängurus.
Genau. Ja, du läufst nachts durch den Park und dann rennen diese Wombats irgendwie so im Dunkeln so rum und du denkst, was ist das? Und dann hocken die dann auch teilweise überall dann noch so vor der Tür und so, wo Licht scheint und so. Also echt sehr, sehr kurios manchmal. Zu den Menschen, du hast vorhin auch eben die unterschiedlichen Regionen angesprochen. Wir haben im Vorgespräch noch uns darüber unterhalten, Stadt-Land. Ich war hauptsächlich in Sydney unterwegs, da sind die Menschen auch extrem freundlich. Wir haben auch so, ich war mit einem Radiosender damals da, wir haben so einen Test gemacht, haben jemanden mit einer Landkarte quasi mitten in die Meute reingestellt und haben quasi gestoppt, wie lange es dauert, bis ein Australierin sie anspricht, ob er helfen kann. Und ich glaube, es hat keine Minute gedauert. Und dasselbe Spiel haben wir mal in Berlin gemacht, da hat keiner irgendwie gefragt, ob er helfen kann. Also unglaublich freundlich. Was siehst du sonst noch generell an so Unterschieden von der Mentalität?
Generell, man fragt hier viel mehr nach, man freut sich viel mehr, wenn jemand zum Beispiel einwandert, so wie ich, und wenn ich sage, ich hab seit 2 Jahren jetzt meine Permanent Residency, dann wird mir gratuliert. Dann ist das, also wird das gefeiert, ja. Das in Deutschland, wenn dir jemand erzählt, ja, ich habe jetzt irgendwie meine Einbürgerung oder, also noch niemals Einbürgerung, das ist ja eher so eine Aufenthaltsgenehmigung, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gratuliert oder das würde mir vielleicht auch keiner erzählen. Aber hier erzählt man das. Hier ist man stolz darauf, dass jetzt neue Einwanderer ins Land gekommen sind. Also die Australier sind Einwanderern total offen. Es ist halt ein Einwanderungsland auch. Total offen gegenüber, freundlich. Was mir sonst noch aufgefallen ist, sind halt alle sehr relaxed hier.
Zu relaxed, ne?
Also die ja, es ist wirklich, ich habe schon auf vielen Inseln gelebt, auf vielen kleinen Inseln, wo man halt auch in der Karibik sagt, alles ist in Island Time, alles geht halt ein bisschen langsamer und gemächlicher vonstatten. Und hier, Australien, ist halt auch einfach nur eine große Insel. Hier ist auch alles in Island Time. Die Kunden sind, die ich hier neu gefunden habe, sind total relax auch, freundlich, gelassen, dass man irgendwie eine sehr, sehr enge Deadline setzt. Das würde hier in Australien gar nicht vorkommen. Also habe ich noch nicht erlebt.
Stadt-Land-Gefälle, siehst du da Unterschiede?
Ja, auf jeden Fall. Also die Landmenschen hier sind schon bleiben sehr unter sich, finde ich. Es gibt zwar auch welche, die mal rumreisen, aber es ist eher selten. Also kann auch passieren, dass sie eigentlich ihre Region noch nie verlassen haben. Während die Stadtmenschen dann schon eher so, ja, sehr, sehr viel reisen, sehr viel auch aus der Stadt raus wollen, weil ich glaube, der Australier generell eher ein Naturmensch ist. Also Umweltbewusstsein ist mir jetzt hier zum Beispiel, wo ich lebe, auch ganz stark aufgefallen. Es ist sehr viel stärker vorhanden. Also, dass es hier irgendwie ein Klimafestival von Schulen gibt oder sowas. Oder Sustainability, so Nachhaltigkeitskurse und Gruppen. Das ist hier schon sehr viel stärker der Fall, was ich begrüße, weil ich auch in dem Bereich arbeite. Aber genau, Landmenschen sind eigentlich eher ein bisschen zurückhaltender auf neuen Menschen gegenüber, würde ich sagen, während der Stadtmensch eher so ein bisschen offener ist. Auf der anderen Seite schließen einen die Landmenschen aber auch total schnell ins Herz und in die Familie ein, was ich auch total nett finde. Also wenn man erstmal so durch den Kern durchgebrochen ist, durch die harte Schale meine ich, dann haben sie einen auch schnell ins Herz geschlossen, ja.
Ja, wie schafft man das vor allen Dingen sprachlich? Ich erinnere mich auch noch, ich bin in Sydney in ein Taxi eingestiegen und ich habe kein Wort verstanden von dem, was der gesagt hat. Also wie schwer ist dir das gefallen am Anfang, weil eben der Slang ja schon sehr eigen ist. Ich weiß es eben nicht, wie es in Melbourne ist, vielleicht versteht man sie da besser. Wie ist das bei dir gewesen?
Oh, bei mir hat es auch bestimmt ein gutes halbes Jahr gebraucht, bis ich so gar nicht mehr drüber nachdenken musste, was sie mir erzählen. Also es ist schon, vor allem auf dem Land, die Leute haben natürlich nochmal einen sehr viel stärkeren Slang. Aber es gibt hier einfach auch sehr, sehr viele Wörter, die man in anderen englischsprachigen Ländern gar nicht kennt.
Ja. Also Redewendungen
schon,
auch, ne?
Ja, viele Redewendungen.
Abkürzungen,
alles wird verkürzt. Also Breakfast ist Brekkie. Und das hört sich alles so niedlich an, so ein bisschen wie Schweizerdeutsch vielleicht. genau, also es ist schon, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, mittlerweile, wenn ich Englisch spreche, fragen mich die meisten auch sofort, ob ich aus Australien komme, was total witzig ist, finde ich, weil so lange lebe ich hier noch gar nicht.
Ja, also ich habe so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, eben so Kontakt, Freunde finden, sich ein Umfeld aufbauen, ist dir relativ leicht gefallen, wahrscheinlich auch durch deinen Mann. Gibt es Dinge, die dir schwer gefallen sind am Anfang oder wo du irgendwie gemerkt hast, das gefällt mir nicht so in Australien?
Nicht so wirklich. Also ich habe mich tatsächlich echt total schnell gut eingelebt. Vor allem auch, weil durch Surfen, würde ich sagen. Also durch Surfen habe ich viele Freunde gefunden. Mein Mann hat mich auch klar vielen Leuten vorgestellt und dadurch sind auch wiederum Freundschaften entstanden. Aber ich habe so auch durch diese Surf-Community eigentlich sofort Anschluss gefunden. Schwierig fand ich am Anfang nur so ein bisschen eher die Zeitverschiebung zu Deutschland. Die 10 Stunden, die wir momentan haben jetzt in der Sommerzeit, wenn bei euch Winterzeit ist, das fand ich schon so ein bisschen schwierig, weil man halt echt viel nachts dann arbeiten muss. Das war eigentlich eher das. Also in Australien selbst hatte ich eigentlich sonst, ja, eigentlich kaum Schwierigkeiten.
Ja, Stichwort Arbeit, eben wir haben das vorhin auch kurz, oder du hast es erwähnt, du bist Autorin, du arbeitest auch als Grafikerin, du hast auch ein neues Buch geschrieben, was das quasi so ein bisschen verbindet. Was wäre, wenn unsere Welt den verblüffenden Grafiken heißt das? Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Wie sieht denn dein Alltag aus? Also was machst du da konkret? Wie arbeitest du eben jetzt, also hauptsächlich nachts? Oder wie sieht das aus?
Also tatsächlich versuche ich immer erstmal aufs Wetter zu gucken, auf die Wellenvorhersage und auf die Gezeiten. Und mein ganzer Tagesablauf stellt sich sozusagen danach. Also wenn morgens die Wellen gut sind, weil es kaum Wind hat, und dann gehe ich erstmal surfen. Und den Vormittag generell verbringe ich meistens eigentlich in der Natur und fange dann erst so gegen 14 Uhr oder so an zu arbeiten, dass ich es dann halt in den Abend hinein noch schaffe, wach zu sein, wenn dann meine Kunden mal um 18, 19, 20 Uhr noch Zoom-Meetings machen wollen mit mir. Während des Tages arbeite ich so fröhlich weiter vor mich hin, gehe aber immer mal wieder auch raus spazieren oder in den Garten. Also schon Natur hat schon einen sehr, sehr großen Bestandteil meines Lebens hier. Und genau, ich arbeite auch nicht jeden Tag. Ich bin, glaube ich, eher so halbtags vermutlich unterwegs, weil ich einfach auch viel Zeit in der Natur verbringen möchte und das so als Work-Life-Balance super finde.
Work-Life-Balance, okay. Wie sieht die finanzielle Balance aus, ohne jetzt dazu indiskret zu werden? Aber Australien ist ja schon nicht günstig. Also wie machst du das jetzt eben mit dem, gerade wenn man auch in Deutschland verdient, wie machst du das eben mit deinem quasi Verdienst und dem, was das Leben kostet? Also wie muss ich mir das so vorstellen?
Im Prinzip reicht es aus, dass ich nur halbtags arbeite, da ich halt schon einige Bücher geschrieben habe und jedes Jahr auch immer wieder Geld vom Verlag reinkommt, von den Büchern, die ich schon vor 8 Jahren geschrieben habe, so ungefähr. Da kommen immer noch Royalties rein, was super ist und was ein Drittel meines Gehalts ungefähr ausmacht. Das ist sozusagen ein Bonus. Und wir vermieten auch ein Zimmer auf Airbnb hier im Haus, was praktisch ist als eine weitere Einkommensquelle. Aber ansonsten, ich finde das Leben hier in Australien gar nicht so teuer. Also wenn ich es vergleiche mit meinem Bruder, der in Hamburg lebt, dann zahle ich hier weniger Miete als er in Hamburg. Ich war total fasziniert, wie viele verschiedene Klimazonen es hier gibt, wie viele Ökosysteme, wie viel schöne Natur und wie unterschiedlich es auch ist. Also von Wüste bis zum schneebedeckten Bergen, wo man Skifahren kann, gibt's ja hier wirklich alles. Tropische Regenwälder, kalte, kühle, temperierte Regenwälder, wie wir sie hier unten haben, wo ich lebe. Und das hat mich wirklich, die Natur hat mich eigentlich vor allem nach Australien gezogen, Deutschland.
Also was würdest du sagen, wenn jetzt eben eine Person, man würde sich ein Apartment mieten, also jetzt nicht direkt Downtown Melbourne, sondern eben so ein bisschen außerhalb, und was man so für Essen, Trinken, Versicherung und vielleicht für ein Auto ausgeben muss. Was würdest du schätzen, was so monatliche Ausgaben wären?
Also wenn man alleine ist, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil ja Mieten sind hier generell so ein Ticken mehr, denke ich, zumindest in den Städten. Ich würde sagen, man braucht wahrscheinlich so 2.500 Euro.
Inklusive, also alles zusammen.
Inklusive allem, ja.
Gibt es denn Dinge, die so exorbitant teuer sind, oder würdest du einfach sagen, ja, es ist, also eben jetzt, weil du auch vorhin meintest, Lebenshaltungskosten in Hamburg, wäre das wirklich so 1:1, ja?
Also hier der Durchschnittspreis für eine Wohnung oder ein Haus, und das sind meistens Häuser tatsächlich in Australien, ist 1600 Euro im Monat.
Okay.
Das ist der Durchschnittsmietpreis. Und dafür kriegst du aber halt auch ein Haus am Strand. Also hier in unserem Dorf kriegst du dafür ein ganzes Haus mit einem großen Garten und ich laufe 10 Minuten zum Strand.
Und das sind, also ich stelle mir das immer, sind das so Beachhäuser aus Holz gebaut oder was sind das für Häuser?
Hauptsächlich aus Holz gebaut, würde ich sagen. Genau, man muss wirklich Glück haben, dass man eins findet, was gut isoliert ist, ja. Weil die Australier mit der Isolierung, das haben sie nicht so. Die sind da so ein bisschen in den 70er Jahren hängen geblieben. Viele Häuser haben hier noch Einfachverglasung.
Ja.
Dabei wird es halt im Winter auch mal 0 Grad nachts, also man braucht die schon, die Isolierung. Und ich habe dann tatsächlich, um das Haus hier zu finden, Flyer verteilt, einfach selbstgestaltete Flyer in Briefkästen, um eins dieser, es sind fast alles Sommerhäuser in unserem Dorf, 70% würde ich sagen, um eins dieser leerstehenden Sommerhäuser, was halt gut isoliert aussah, zu mieten.
Ach so, die machen das quasi auch so für Holiday Home.
Genau, also hauptsächlich ist hier fast alles Holiday Home, aber man muss die dann davon überzeugen, dass es besser ist, einen Mieter zu haben, der jahrelang drin bleibt, als die spärlichen Holiday-Einnahmen, die tatsächlich nach der Pandemie sehr eingebrochen sind.
Gibt es Dinge, auf die du verzichten musst? Also die dir fehlen, jetzt mal abgesehen von eben Freunden, Familie in Australien?
Nicht besonders viel. Also eigentlich, wenn überhaupt, nur das deutsche Brot, auf das man verzichten muss, was man sich dann halt selber backt. Klar, so ein paar kulinarische Dinge, da finde ich tatsächlich, findet man in Deutschland irgendwie besseren Käse oder sowas. Ne? Da findet man hier zwar auch was Importiertes, aber es wird tatsächlich auch nicht immer so das Beste exportiert. Also wenn man in Frankreich jemanden fragt, der irgendwie im Käsehandel ist, die sagen, ja, die Käse, die wir exportieren, das sind natürlich dann auch nur die minderwertigen. Die hochwertigen
die
bleiben bei uns im Land. Und so fühle ich mich hier, wenn ich hier französischen Käse kaufe. Vor allem, weil ich auch 5 Jahre insgesamt auf französischen Inseln gelebt habe und in Frankreich. Ja, das vermisse ich schon so ein bisschen. Aber es ist tatsächlich eher so das Essen. Alles andere und Freunde, Familie so ein bisschen auch, klar. Aber alles andere habe ich hier tatsächlich so mein kleines Paradies gefunden.
Ja, ein Punkt noch, weil wir jetzt auch so ein bisschen Richtung Tipps kommen, was du Leuten mitgibst. Ich wollte mal noch über das Thema Aufenthaltsgenehmigung sprechen, also Residency. Du hast es ja vorhin gesagt, eben du bist mit einem Australier zusammen. Ich gehe davon aus, dass du auch auf diesem Ticket bleiben kannst. Kannst oder konntest. Vielleicht kannst du da uns mal so ein bisschen mitnehmen, was das eben bedeutet, jetzt selbst auch nur, wenn man auf so ein Partnerticket quasi fährt, weil das ja, glaube ich, auch nicht so ganz einfach ist.
Ja, tatsächlich war es bei mir so, nachdem wir schon, ich glaube, wir waren 3 Jahre zusammen und schon 1 Jahr verheiratet, habe ich mich erst auf das Partnervisum beworben. Und dann hat man den Vorteil, wenn man schon 3 Jahre zusammen ist und verheiratet ist, dann hat man tatsächlich den Vorteil, dass man sich sofort nicht nur ein temporäres Visum bekommt, was mit dem Partner zusammenhängt, sondern ich habe ein partnerunabhängiges Visum sofort bekommen, diese Permanent Residency. Da müsste man sonst 2 Jahre drauf warten, wollen die erstmal gucken, ob man auch mit dem Partner tatsächlich zusammenbleibt. Und in meinem Fall war das so, ich habe sofort... Aus Deutschland übrigens habe ich das beantragt. Es macht sehr viel mehr Sinn, als hier in Australien das zu beantragen, was auch geht. Aber ich habe es in Deutschland gemacht, weil es da sehr viel schneller bearbeitet wird. Und innerhalb von 3 Monaten hatte ich tatsächlich mein Visum in der Tasche. Es hat sehr lange gedauert, um alle Papiere zusammenzusammeln. Das hat schon sozusagen stattgefunden vor den 3 Monaten. Kann man sich über Facebook-Gruppen zum Thema Partnervisum Australien informieren, was man so alles an Papieren vorlegen muss und Fotos und so weiter. Und kann die einfach mal so nebenbei sammeln. Das hatte ich gemacht, schon 1 Jahr lang immer mal was gesammelt. Und dann, ja, im Endeffekt war das fast wie eine Masterarbeit, der Umfang Papieren, die man abgeben musste.
Wie viele Seiten?
Ich glaube, so 150 Seiten.
Das ist unfassbar. Also ich muss auch sagen, es ist außergewöhnlich, glaube ich, das in 3 Monaten zu machen, oder? Weil das habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist das Schnellste. Also schneller geht eigentlich nicht. Ich hatte mir tatsächlich auch aus der Facebook-Gruppe, gab es so eine Liste von Immigration Agents, die gut waren. Da hatte ich mir einen ausgesucht, einen Österreicher, der in Brisbane lebt und das macht. Und der ist auch Rechtsanwalt und macht nebenbei so Immigration. Und der hat mich da total super gut durchgelenkt. Dadurch ist das auch alles so schnell glaube ich, über die Bühne gegangen. Und der hatte auch gleich den Tipp, nee, bleib auf jeden Fall, weil ich gerade in Europa war, bleib auf jeden Fall in Deutschland, solange du das beantragst, weil die Embassy in Berlin, die australische, die haben nicht viel zu tun. Und das sind natürlich dann Insider-Informationen, die man nur vom Agenten bekommt. Genau, und dadurch habe ich das Visum relativ schnell bekommen, sehr schnell.
Also das würde ich in Sachen Australien oder auch bei anderen Ländern, wo das relativ schwer ist, immer empfehlen, sich da einen erfahrenen Agent, der auch die Berechtigung hat, das machen zu dürfen, zu nehmen, weil das halt einfach den Prozess deutlich verkürzt und auch verbilligt in Anführungsstrichen. Aber es war ja, glaube ich, auch am Ende doch relativ teuer, ne?
Ja, also man muss schon so mit 7.000 bis 8.000 Euro muss man rechnen. Je nachdem. Davon ist aber das meiste tatsächlich 5.500 Euro, glaube ich, sind das ungefähr schon einfach für das Visum, das ist die Antragsgebühr. Und wenn man dann weiß, dass 2/3 der Visa abgelehnt werden, der Partnervisa, weil die halt eine sehr hohe Zahl haben von Menschen, die, wie nennt man das, die
Scheinehen.
Ja, Scheinehen, genau, die fälscherweise einfach sagen, sie seien zusammen. Also da diese Ablehnungsquote so hoch ist und da man sein Geld aber nicht wiederbekommt und das auch schon reicht, dass man irgendwo einen Fehler hat oder was nicht richtig eintippt im Formular, dafür, dass es abgelehnt wird, da reichen wohl schon kleine Dinge, habe ich mir gedacht, nee, ich nehme auf jeden Fall einen Agenten. Sicher ist sicher.
Weil eben du hast es gerade auch gesagt, es ist nicht so leicht, eben auch mit einem Partnervisa. Es gibt eigentlich auch so eine Art wie auch ein Verhör in Anführungsstrichen, wo man dann eben belegen muss, dass man wirklich zusammen ist, wo auch Familienangehörige dann angerufen werden und Aussagen machen müssen zu der Beziehung und so weiter, ob das eben alles stimmt und so. Also das ist teilweise dann schon echt auch sehr privat. Man muss da vieles offenlegen und eben am Ende ist dann gar nicht sicher, ob man es bekommt. Und du hast jetzt eben noch gesagt, von dem Visum, was unabhängig ist vom Partner, weil wenn du eins hast, wo du abhängig bist vom Partner, ist das natürlich auch in der Beziehung dann schwierig, weil sobald es dann wahrscheinlich zu Beziehungsproblemen bekommt, hat der eine dann so ein Druckmittel, weil er eben ja bestimmen kann, ob die Person dann bleiben kann oder nicht, ne?
Genau, ja. Und da hatte ich tatsächlich sehr, sehr viel Glück im Prinzip, dass ich sofort das partnerunabhängige Visum bekommen habe, weil es dann sich auch wahrscheinlich auf die Beziehung auswirken würde,
total,
wenn man halt dieses Partnervisum hätte. Und ich habe tatsächlich von Leuten gehört, die hier seit knapp zwei Jahren lebten, ja, wo die Beziehung dann in die Brüche ging und von heute auf morgen haben sie das Schreiben bekommen vom Einwanderungsamt, dass sie bitte auszureisen haben. Und die hatten sich hier ihr Leben aufgebaut. Und mussten dann von heute auf morgen sozusagen wieder abreisen.
Ja, lass uns mal noch über andere Möglichkeiten sprechen, wie man nach Australien kommen kann. Zum einen gibt es ja das Work and Travel Visum, was aber so ein bisschen altersabhängig ist, weil man es, glaube ich, nur bis 30, 35 irgendwie sowas beantragen kann.
Genau, 30.
30 sogar, okay. Und dann gibt es ja Special Skilled Visa. Kennst du Leute, die darüber auch auswandern konnten? Oder wo würdest du eine Möglichkeit sehen für Leute, die auch sagen, boah, Australien ist mein Traumland, nur wie komme ich dahin?
Ja, also auf der Skills Worker List gibt es wirklich jede Menge Berufe, viele Handwerksberufe, viele Ingenieursberufe, aber auch zum Beispiel Grafiker war auch mit auf der Liste drauf. Ich habe eine Person, eine Frau getroffen beim Surfen auch, aus Frankreich kam die, die ist Windkraft, also für Offshore-Windkraft Ingenieurin. Und ist sozusagen aus Frankreich heraus, hat sie sich beworben auf einen Job hier. Die wollen jetzt gerade anfangen, Offshore-Windkraft zu installieren, nicht weit von Melbourne. Und die Firma hat sie gesponsert. Also das heißt dann, dass das Visum wurde von der Firma beantragt. Und sie meinte, von dem Moment an, wo sie eingestellt wurde, bis zu dem Moment, wo sie in Australien war, hat es nur 3 Monate gedauert.
Wow. Das ist also, gut.
Genau, das ist tatsächlich auch machbar, wenn man einen gefragten Beruf hat, sich hier bewirbt. Die haben einen unglaublichen Fachkräftemangel hier im Land, auch sehr großen Handwerkermangel zum Beispiel. Handwerker werden hier überdurchschnittlich bezahlt, also das kann man mit Löhnen in Deutschland überhaupt nicht vergleichen.
Ja, ich weiß nicht, ob du die Folge mal gehört hast, Tobi, der hat eine Autowerkstatt in der Nähe von Cairns und der sucht zum Beispiel Automechaniker und der würde sogar eben auch das Visa sponsern. Also eben, ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, dass du eben auch im Handwerksbereich Unternehmen findest, die sagen, ey, wir sponsern dir das.
Genau, definitiv. Also ich habe auch von Menschen gehört, die dieses Work-and-Travel-Visum hier gemacht haben. Die haben eine Woche in einem Betrieb gearbeitet. Die waren so begeistert von der Arbeit, dass sie denen angeboten haben, sie zu sponsern. Mhm. Schon nach einer Woche. Also das gibt's auch tatsächlich. Und das ist dann für junge Menschen natürlich auch ein Weg, hier im Land Fuß zu fassen, über das Work-and-Travel-Visa und dann, indem man einfach sagt, ja, ich bin übrigens auch bereit, hierher zu ziehen.
Mal abgesehen von dem ganzen Visumprozess, gibt es sonst noch Tipps, was du Leuten mitgibst, die eben auch nach Australien ziehen wollen, vielleicht auch so dahingehend eben, welche falsche Vorstellungen in Anführungsstrichen man vielleicht nicht haben sollte, weil vielleicht hast du eben auch schon Leute kommen und gehen sehen, weil die dann gemerkt haben, es hat doch nicht gepasst, also zum Beispiel eben aus welchen Gründen?
Ich habe ja eine Person, eine Freundin von meinem Mann kommen und gehen sehen. Die war Krankenschwester in England und ist hierher gezogen und kam hier mit dem Gesundheitssystem nicht klar und ist dann, nachdem sie schon sogar eingebürgert wurde, also 10 Jahre hat sie hier gelebt, ist sie dann wieder zurück nach England. Also es gibt tatsächlich schon so ein bisschen gewisse Unterschiede in Unternehmensstrukturen oder im Gesundheitssystem. Da muss man mit klarkommen. Es gibt ein paar Dinge, die man vielleicht vorher nicht unbedingt weiß. Gesundheitssystem generell zum Beispiel ist hier kostenlos. Man muss dann nur für eine private Versicherung etwas bezahlen. Und hier und da muss man halt Sachen zuzahlen. Also Zahnärzte sind zum Beispiel gar nicht mit drin. Die muss man komplett selbst zahlen, sei denn man hat jetzt eine private Nebenversicherung. Und solche kleinen Dinge, im Prinzip für manche Menschen ja doch dann sehr wichtige, können einen dazu bewegen, wieder zurückzuziehen. Auch dadurch, dass man hier, wenn man angestellt ist und krank ist, dann wird man hier nicht weiter bezahlt. Dann muss man eine Versicherung abschließen dafür extra. So eine Ausfallversicherung, Gehaltsausfallversicherung. Und es gibt schon Menschen, die dann wieder zurückziehen, auch vor allem wegen Familie. Also wenn deine Eltern irgendwie älter werden, dass man das auch so ein bisschen im Hinterkopf behält. Ja. Meine Mutter zum Beispiel ist auch im Pflegeheim in Deutschland. Ist dann manchmal nicht so einfach. Ich besuche sie schon öfter. Ich muss auch sehr, sehr viel für sie von hier aus organisieren. Das muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen, muss man ein bisschen im Kopf behalten, dass das halt auch irgendwann passieren kann.
Ja, wie oft bist du noch in Deutschland?
Tatsächlich momentan 2-mal im Jahr. Ich verknüpfe das dann immer mit Buchvorträgen oder diesmal auch auf der Buchmesse, wenn ein neues Buch erscheint von mir, dann verknüpfe ich das sozusagen immer mit Work and Travel.
Okay.
Ich dann immer beides habe. Ja.
Ja, sehr schön. Wenn wir zum Ende hin noch ein bisschen in die Zukunft schauen, eben vorher 10 Jahre als digitale Nomadin unterwegs, jetzt seit über 2 Jahren fest in Australien. Was sind deine Pläne? Also wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, was denkst du, wie sieht dein Leben aus?
Also ich könnte mir vorstellen, dass ich in 2 Jahren immer noch hier lebe in Anglesey. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich hier sehr lange Zeit niederlassen würde. Ich würde nicht sagen für immer, aber ich habe hier tatsächlich so meinen Ort gefunden, mein Happy Place, das viele sagen. Und ich glaube, ich werde hier immer noch leben, aber ich werde auch weiterhin, also ich bin nicht die ganze Zeit hier. Ich reise tatsächlich auch immer noch 5 Monate im Jahr innerhalb Australiens und außerhalb. Das ist auch das Schöne an Australien, finde ich, dass man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang hier reisen kann und man hat immer noch nicht alles gesehen.
Ja, vor allem mit dem Campervan, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen. Sehr wahrscheinlich werde ich immer noch einen Campervan haben in 2-3 Jahren und werde ein bisschen mehr vom Land per Campervan erkunden. Ja.
Liebe Esther, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Das waren sehr schöne Einblicke in dein Leben mit deiner Auswanderung nach Australien. Ich bin natürlich gerade bei solchen Folgen extrem neidisch, weil mir das Land auch sehr gut gefallen hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, eben die Links auch zu deinen Social Media Kanälen packen wir in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Und eben gerne auch das Buch kaufen. Genau, sag noch kurz was zum Buch. Da hast du vorhin gar nicht viel zum Inhalt erzählt, weil ich glaube, das ist auch total unterhaltsam. Was wäre, wenn unsere Welt in verblüffenden Grafiken?
Genau, also es sind ganz viele witzige Illustrationen und Grafiken, grob gesagt zu Umweltthemen. Auf dem Cover zum Beispiel, was wäre, wenn wir Bienen Mindestlohn zahlen würden? Dann würde das Honigglas 310.000 Euro kosten. Okay. Also viele Fakten, die ich tatsächlich auch mit Wissenschaftlern zusammen ausgerechnet habe und witzige Vergleiche, die gezogen werden, wie was wäre, wenn dein Hund ein Dackel wäre statt einem Schäferhund, dann könntest du mit dem gesparten CO2 einmal nach Mallorca fliegen. Oh. Jedes Jahr. Okay. Also witzige Vergleiche, klar, auch Dinge, die halt so ein bisschen so wie Tierhaltung, die halt so ein bisschen anecken, hier und da Diskussionsstoff liefern. Ja, ganz buntes, kleines Geschenkbuch. Ja, ganz günstiges, kleines Büchlein im Ulkom Verlag erschienen.
Sehr cool. Also, viel Erfolg weiterhin als Autorin, auch mit deinen Büchern. Viel Erfolg mit den Royalties, weil das lohnt sich wirklich. Das haben sich vielleicht die ein oder andere gerade gemerkt. Wenn ich ein Buch schreibe, dann profitiere ich davon auch noch Jahre später, wenn es ein gutes Buch ist. Ja, und vielen Dank fürs Dabeisein hier im Podcast.
Ja, vielen lieben Dank für das nette Gespräch, Nikolas.
Das war die Geschichte von Esther Gonstalla, die 2022 nach Australien auswanderte und heute an der Great Ocean Road lebt. Wirklich traumhaft. Die Fotos, die gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen zu sehen. Klick da jetzt also rein, damit du siehst, wie Esther lebt. Lass mir natürlich auch ein Abo da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt auch noch meinen Podcast. Sag allen Bescheid, dass wir wieder da sind mit einer neuen Staffel. Denn ja, es geht weiter bereits am nächsten Mittwoch mit einer brandneuen Folge. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.